hallo und herzlich willkommen. Ich glaube oder hoffe, dass ihr gerade auch einen guten Workshop hattet. Hier seid ihr bei mir, bei Gott schenkt mir doch bitte Inspiration. Hi, komm rein. Und ich weiß nicht, warum du hier bist. Vielleicht hast du auch solche Momente, wo du so ähnlich wie der Typ da sitzt und denkst dir, irgendwie fließt das nicht, irgendwie kommt keine Idee. Vielleicht bist du aber auch hier einfach, weiß ich nicht, weil kein anderer Workshop mehr frei war. jedenfalls bei mir gibt es oft Situationen, wo ich so da sitze und mir irgendwie Inspiration fehlt oder irgendwie der Flow fehlt. Und vielleicht eine kleine Geschichte vorab. Das Lied, wenn der König verkehrt, kennen ja vielleicht manche von mir. Und ich erzähle das mal, wie das so ein bisschen entstanden ist. Und zwar war das eigentlich ziemlich unsensationell, also unsensationell. Denn es gab ein Musical bei uns in der Gemeinde und ich sollte dafür ein Lied schreiben, das wir am Ende dann irgendwie zusammen singen mit dem ganzen Team, so von 90 Leuten ungefähr. Und der Tag war gekommen, wo die Generalprobe sein sollte am Abend. Und ja, ich hatte die Strophen, hatte aber keine Refrain und ich war in meinem Zimmer. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren. Das waren zwischen 3 und 6 Stunden, wo ich einfach auf meinem Teppich lag. Und das ist meine Frau. Wo ich auf meinem Teppich lag und gerungen habe, Gott, bitte schenk mir noch irgendwie einen Refrain. Nach 6 Stunden ungefähr hatte ich dann 2 Zeilen und das hat gerade mal für den Pre-Chorus gereicht. Und dann irgendwie im letzten Moment habe ich noch den Refrain gehabt. Ich hatte nicht mal die Akkorde. Ich musste dann noch in der Kirche mit einer anderen die Akkorde rausfinden, weil wir das direkt vierstimmig singen wollten. Das war richtig, sportlich. Aber letztendlich haben wir es geschafft. Und ja, solche Momente, wo ich irgendwie mehrere Stunden an irgendwas sitze und dann dabei nichts bei rumkommt, gibt es öfter. Ich weiß nicht, vielleicht bei euch, aber heute sind wir da, um ein bisschen zu lernen, wie man solche Inspirationsblockaden zum Beispiel überwinden kann. Und ich habe mir Folgendes gedacht, dass wir das ungefähr so aufbauen oder strukturieren. Also ich will ganz kurz euch kennenlernen, also nicht namentlich, aber einmal so kurz, wo ihr steht und was ihr so mit Musik am Hut habt. Dann werde ich ein Kapitel euch so quasi vortragen. Ich habe letztes Jahr ein Buch schreiben dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das hat den gleichen Titel wie mein erstes veröffentlichtes Lied, Herr, wenn nicht du. Beziehungsweise heißt es, Herr, wenn nicht du mein Herz bewegst. Und ich werde da draußen ein Kapitel quasi euch mehr oder weniger vortragen. Obwohl es in diesem Buch um Herzensveränderung geht, passt da ein Kapitel ziemlich gut zu Inspiration und wie wir an Inspiration herangehen sollten oder vielleicht das auch verstehen sollten. Dann werde ich über 3 Komponenten reden, wie Lieder entstehen. Dann möchte ich mit euch gerne eine kleine Debatte starten, eine Diskussion über Inspiration und dann auf meinen persönlichen Erfahrungsaustausch gehen. Genau, vielleicht vorab einfach mal, wer von euch macht Musik, beziehungsweise, also hier sind so 3 Phasen, wie ihr seht, A, B, C. Noch am Anfang oder noch gar nicht angefangen, mittendrin vielleicht schon was versucht, irgendwie Herausforderungen gehabt. Oder wer ist schon in der C-Phase und hat schon erfolgreich irgendwelche Lieder geschrieben, irgendwas arrangiert, irgendwas gedichtet? Vielleicht so zur ersten Phase. Wer ist in der ersten Phase so? Okay, wir haben einige, die... Habt ihr schon irgendwas angefangen oder traut ihr euch nicht? Oder, wie, oder ist das nicht... Also weiß ich nicht, was ist da bei euch gerade Phase? Aber ihr wollt. Deswegen seid ihr doch hier, ne? Ich würde sagen, also es geht hier vor allem um etwas schaffen, also quasi entweder Musik schaffen, also entweder arrangieren zum Beispiel oder dichten. Kannst auch ein Buch natürlich erschaffen in dem Sinne. Genau, es geht schon quasi etwas um schöpferische Arbeit. Das ist so ein bisschen auch der Fokus hier. Genau, okay, wer ist denn mittendrin? So, wer hat schon angefangen und macht auch Dinge? Okay. Und wer hat schon mal was fertig gemacht und erfolgreich vielleicht sogar? Okay, auch mein Fall. Schön. Was denn, wenn ich fragen darf? Schreibst du Lieder oder?
Ich habe einmal ein Chorstück geschrieben. So, okay, das ist schon sehr lange her.
Und das ist
einmal, einmal vorgetragen, so, aber das kann man auch dabei belassen.
Okay.
Ist halt schwierig, wenn du fragst, wer erfolgreich war, dann habe ich gleich bei mittendrin. Dann.
Okay. Ja, okay. Ich würde sagen, ich hoffe, dass wir heute irgendwas lernen können, aber ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt, mit euch einfach in den Austausch zu gehen und von euch auch zu lernen, weil ich denke schon, dass jeder irgendwie sich Inspiration irgendwie herholt und versucht, wenn nicht zu dichten, dann vielleicht zu kochen. Ne? Da braucht man auch Inspiration. Oder, also wir brauchen überall irgendwie Inspiration, selbst einfach für das christliche Leben an sich. Ne? Okay, ich weiß nicht, hatte jemand schon das Buch gelesen vielleicht oder gekauft oder angefangen? Ja, voll gut, dann hätte nichts doppelt. Wir müssen Werbung machen. Okay, also das Kapitel, was ich vortragen möchte, heißt das verflochtene Zusammenspiel oder ein verflochtenes Zusammenspiel. Und ich habe diese Geschichte von Wenn der König wiederkehrt nicht umsonst erzählt, weil ich weiß nicht, wie ihr euch Inspiration vorstellt. Also ich verbinde Inspiration vor allem im christlichen Kontext jetzt mit dem Heiligen Geist und ich verbinde das irgendwie, dass früher habe ich so gedacht, wenn der Heilige Geist kommt, dann spüre ich irgendeine Kraft und Wärme oder keine Ahnung, da fasse ich meinen Stift an und schreibe einfach ein Lied runter und dann am Ende denke ich, wow, das war Gott. Tatsächlich ist das halt sehr selten so, also zumindest bei mir. Und ich glaube halt, dass Inspiration vielmehr ein Zusammenwirken von Gott und Mensch ist, so wie vieles in unserem Leben. Und ich glaube halt, dass man das gar nicht so stark trennen kann. Und ich glaube auch, dass, obwohl Inspiration wirklich etwas Göttliches ist, und ich werde das später nochmal kurz definieren, ist trotzdem viel von uns abhängig. Und ich möchte das uns einfach mal anhand dieses Kapitels klar machen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wusstet ihr, dass Fasten eine Erfindung des Menschen ist und keine göttliche in dem Sinne? Wusstet ihr das? Genau, also Fasten, es gibt eigentlich keine Gebote in der Bibel, wo Gott sagt, ihr sollt fasten. Es gibt diesen Versöhnungstag, da haben die Juden sich kasteilt und darunter viel Fasten, aber es wird nirgendwo eigentlich explizit von Gott bestimmt, also gesagt, dass du fasten sollst. Im Alten Testament, die Menschen haben das quasi irgendwie mit reingebracht und haben dieses Prinzip irgendwie gelebt. Und interessanterweise hat Gott dieses Prinzip letztendlich übernommen. Also ihr kennt sicherlich die Geschichte von Jesus, wie er in die Wüste geht und 40 Tage fastet. Und ihr kennt sicherlich auch die Aussage von Jesus, wo er gesagt hatte, zum Beispiel bei der Dämonenaustreibung, das könnt ihr nur mit Beten und Fasten machen. Also das wird ein geistliches Prinzip. Total interessant, oder? Dass das eigentlich von Menschen her initiiert ist, aber Gott das quasi etabliert hat. Ihr kennt auch die Geschichte von der Stiftshütte. Bei der Stiftshütte war das ja so, dass Mose von Gott einen Plan bekommen hat. Er ging auf den Berg Sinai und hat quasi eine Offenbarung bekommen, wie ganz genau und detailliert das Ganze werden sollte. Anders war es aber bei dem Tempel von David oder von Salomo. David hatte die Idee einfach so aus sich herausbekommen. Und wir lesen zum Beispiel, dass David wiederum inspiriert durch den Heiligen Geist, aber es war seine Arbeit in dem Sinne, wie er alles vorbereitet hat für Salomo, wie er Pläne geschmiedet hat, wie er die Ressourcen gesammelt hat. Und ja, obwohl das quasi Davids Idee war, einen Tempel zu bauen, hat das Gott eigentlich schon Jahre voraus gesehen. Ne? Zum Beispiel durch Abraham, der ging auf den Berg Moria, wo dann der Tempel auch stand, und hat dort geopfert. Und das war schon prophetisch. Also David hat da quasi etwas Prophetisches erfüllt. Und trotzdem war das irgendwie seine Initiative. Und das war nicht das Einzige, was Gott von David übernommen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt in der Bibel oder darauf geachtet habt, aber zu der Zeit Davids stand die Bundeslade nicht in der Stiftshütte und nicht im Tempel, den gab es ja noch nicht, sondern in der Hütte Davids. Habt ihr schon mal davon gelesen? Also ich habe mich gefragt, es gibt da, man weiß, dass David halt einen Chor hatte oder mehrere Chöre hatte, dass die da rund um die Uhr gesungen haben. Aber die waren auch bei der Bundeslade. Und ich habe mich immer gefragt, wie konnten die bei der Bundeslade sein, wenn die Bundeslade doch eigentlich im Allerheiligsten stehen sollte und wo da nur der Hohepriester einmal im Jahr hingehen durfte. Aber zu der Zeit Davids, das könnt ihr nachlesen, wir kennen alle diesen großen Zug, oder wie man es auch sagen kann, wo die Bundeslade hereingeholt haben nach Jerusalem. Und die haben die in die Hütte Davids gebracht und haben die mittendrin in die Hütte gestellt. Und dort konnten die Menschen Tag ein, Tag aus hingehen. Und dort haben die Tag ein, Tag aus gesungen. Und so, David schreibt zum Beispiel, wie schön ist es, in deinem Hause zu sein. Und da verstehe ich das viel mehr, weil er konnte wirklich bei der Bundeslade sein, wo quasi die Gottesgegenwart ganz präsent war. Und interessanterweise, wenn wir zum Beispiel im Neuen Testament lesen, wo die Apostelgeschichte beginnt und die Gemeindegründungsarbeit beginnt, dann gibt es eine Prophezeiung von Joel, die zitiert wird. Und da heißt es, dass die Hütte Davids wieder aufgerichtet wird. Nicht die Stiftshütte, nicht der Tempel, sondern die Hütte Davids, die verfallene Hütte Davids. Und das war im Grunde eine Prophezeiung auf die Gemeinde hin. Weil in der Gemeinde können wir ohne jegliche Hindernisse, ohne einen Mittler zu Jesus kommen. Ne? Das ist das Neue Testament. Und ich finde das einfach so, wow, dass David da etwas getan hatte aus seiner eigenen Initiative, um einfach Gott nahe zu sein, um Gott zu ehren, aber Gott das total im Plan schon integriert hatte. Versteht ihr so ein bisschen mehr, was für ein verflochtenes Ding das Ganze ist? In meinem Leben ist das oft so, oder war es oft so, dass ich gebetet habe, wenn ich ein Problem hatte, da habe ich gesagt, Gott, bitte löst das oder hilf mir und segne mich. Und irgendwann habe ich mein Gebet verändert. Ich habe angefangen zu beten, Gott, okay, du kennst mein Problem, zeig mir doch, wie ich doch das lösen kann. Und dann gab es aber noch einen weiteren Schritt, wo ich angefangen habe zu beten, Gott, vielleicht sollte ich das und das tun. Was ist, wenn ich das und das tue? Und ich habe mich quasi mehr emotional und gedanklich in diese Dinge vertieft, habe mich da reingekniet und habe gemeinsam mit Gott das Ganze versucht, wirklich Schritt für Schritt zu lösen. Und das war wirklich so ein Hadern mit Gottes Willen, mit Gottes Stimme zu hören. Und ich muss ehrlich sagen, nicht immer war das so, dass ich ein klares Ja, so sollst du es machen oder so sollst du es nicht machen bekommen habe. Oft war das ein, puh Gott, ich weiß nicht, vielleicht ist das der richtige Weg. Und interessanterweise finden wir solche Vielleicht-Wörter in der Bibel auch. Kennt ihr die Geschichte von Jonathan, wo er sich den Mut fasst und den ersten Schritt machen will, um die Philister anzugreifen? Da hat er noch gesagt, Gott, wenn ich darauf gehe und die mich rufen und so, dann gehe ich dahin. Und interessanterweise steht da wirklich, vielleicht wird der Herr mit uns sein. Und das finden wir öfter in der Bibel, dass Männer Gottes irgendwelche Entscheidungen treffen, aber nur mit einem Vielleicht in der Hand. Und das finde ich einfach so spannend, weil es uns immer wieder dazu nötigt, in Kontakt mit Gott zu sein und ja, das irgendwie auszustehen, diese Ungewissheit, aber auch irgendwie auf Gott zu vertrauen. Bei uns Menschen ist es so, dass wir uns schon fragen, ja, wie ist das jetzt? Ist das Gottes Wille? Ist das Lied von Gott oder ist das nicht von Gott? Ist das Gott inspiriert oder Heiligen Geist inspiriert oder nicht? Und ich erinnere mich an meinen Klavierunterricht. Ich habe mit 9 Jahren angefangen. Und ich weiß, wie ich ja hart üben musste. Und wäre mein Papa nicht konsequent, dann würde ich wahrscheinlich kein Klavier spielen können. Aber andererseits kann ich einfach so auch sagen, das war ein Geschenk. Es war ein Geschenk, dass ich mit 9 Jahren angefangen habe, Klavier spielen zu lernen. Und manchmal schaue ich auf meine Finger und denke mir, boah krass, die bewegen sich einfach, das funktioniert. Ich weiß gar nicht so richtig wie. Meine Frage jetzt an euch ist, war das jetzt Gnade und Gabe Gottes oder war das mein Fleiß und Bemühen?
Beides,
ne? Es war irgendwie beides. Und doch gibt es oft Menschen, die Instrumentalunterricht hatten, irgendwie über Jahre, bekomme ich mit, und die spielen nicht Klavier oder können halt irgendwie nicht, die haben abgebrochen. dann denke ich mir, boah, irgendwie war das mein Bemühen, aber doch irgendwie Gnade Gottes. Und irgendwie, ja, hätte ich aber nicht geübt, dann wäre eh nichts passiert, aber doch Gnade Gottes. Und so ist das. Ich meine, wir Menschen, wir sind oft wie so ein Winzer, es gibt so einen Winzerwitz, der sagt, wenn die Ernte gut war, dann sagt er, ja, ich habe gut investiert, ich habe gut gearbeitet, ne, die Ernte ist gut. Wenn die Ernte schlecht ausfiel, dann sagt er ja, das, was Gott gegeben hat, das muss man halt hinnehmen. Ne? So. Aber Fakt ist, was ich uns einfach sagen möchte, es ist immer wieder ein Zusammenspiel. Wir kennen die Geschichte von Pharao und ich finde, dass da gibt es kontroverse Aussagen. War das jetzt vorherbestimmt, dass der Pharao bei Moses Geschichte, ne, dass er jetzt ein verhärtetes Herz hatte oder hatte er die Wahl? Und wir lesen eigentlich immer wieder, entweder, ja, und er verhärtete sein Herz und ließ das Volk nicht ziehen. Und dann heißt es, Gott verhärtete sein Herz und ließ ihn halt stur bleiben. Und es gibt einen Bibelvers, könnt ihr hier nachlesen? Da wird das schön zusammengefasst, dass wirklich, dass beide irgendwie daran, ja, beteiligt waren. Also, dass Pharao sowohl sein Herz verhärtet hat, als auch, dass Gott sein Herz stur gemacht hat. Und noch deutlicher wird das vielleicht bei Israels König. Da würde man vielleicht schneller sagen, ja, die Israeliten, die wollten den König und Gott hat das ja auch, also den ersten König, und Gott hat das ja auch dann irgendwie bestraft und hat das als schlecht empfunden. Kennt ihr das? Erster Könige, 1. Samuel 8, glaube ich. Das Ding ist, die Söhne von Samuel waren schlechte Richter. Und das Ding ist, Gott wollte sowieso irgendwie einen König hervorbringen lassen, weil, also Jesus heißt nicht umsonst Sohn des Davids. Gott hatte einen Plan vor, er wollte ein Gebiet erobern mit dem Volk Israel. Und das heißt, er hatte schon im Sinn, einen König dem Volk zu geben, aber gleichzeitig war das doch irgendwie von Menschen initiiert, wo Gott letztendlich irgendwie ihre Fehler genutzt hatte und schon eingeplant hatte. Für mich ist die Bibelentstehung eines der größten Beweise oder Indizien dafür, wie Gott und Mensch zusammenarbeiten. Ich meine, wir würden alle zustimmen, dass die Bibel hundertprozentig göttlich ist, oder? Oder Gott inspiriert ist. Amen? Und ich würde sagen, sie ist auch hundertprozentig menschlich. Weil Menschen sie geschrieben haben, weil es dort auch teilweise redaktionelle Fehler gibt. Und dennoch kann ich sagen, dass die Bibel für mich hundertprozentig göttlich ist. Das ist genauso wie bei Jesus. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Er war nicht nur 50-50. Und ich finde das einfach so genial, wie Gott das Buch, also die Bibel, entstehen lassen hat und gebraucht, wie er sich dort offenbart und uns die Wahrheit halt so übermittelt und sein Herz übermittelt. Und doch ist das wirklich ein Zusammenwirken von Mensch und Gott. Und das letzte Beispiel, dann haben wir den theoretischen Part schon fast durch, das letzte Beispiel ist die Eroberung Israels. Gott hatte eigentlich einen Plan, wenn wir zum Beispiel Josua lesen, dann beschreibt Gott ein Territorium, ein Gebiet, was viel größer ist, als die Israeliter je erobert hatten. Die Grenzen sind viel weiter, aber die Juden kamen nie dazu, auch nicht zu den besten Zeiten von David und Salomo, wirklich diese Grenzen so weit, wie Gott das beschrieben hatte, zu erobern. Warum? Es steht geschrieben, ja, die anderen hatten irgendwelche besseren Waffen oder eiserne Wagen oder sowas. Aber letztendlich glaube ich, dass es einfach in ihrer Hand lag. Dass es einfach in der Hand der Israeliten lag. Denn Gott hat das ihnen verheißen. Aber wir müssen diese Verheißung ergreifen und wir müssen sie beleben oder ja quasi in dem Sinne wachsen lassen auch. Versteht ihr meinen Gedanken zwischen Mensch und Gott, die Zusammenarbeit? Und jetzt kommen wir halt zu der Frage, okay, Liederentstehung, generell Inspiration, irgendwie was kreieren. Ich habe das einfach selber so genannt. Es ist jetzt kein wissenschaftliches Modell, zumindest habe ich jetzt nicht irgendwelche Bücher gelesen oder so deswegen. Aber ich glaube, dass generell Dinge wir sind jetzt im musikalischen Bereich, so entstehen, dass wir halt ein Talent gegeben haben. Also Gott gibt uns eine Gabe, ein Geschenk. Und ich finde, manchmal hat jemand eine die gleiche Gabe, aber der eine hat sie stärker ausgeprägt, der andere hat sie weniger ausgeprägt. Ne? Also wir haben vorhin kurz geredet, dass ich finde, meine Frau singt viel besser als ich. Und das ist auch okay so. Ne? Dafür bin ich besser am Dichten. und so hat jeder seine Stärken und seine Schwächen. Und ich glaube auch, dass jeder mit seinem Talent in einem gewissen Wirkungskreis Menschen dienen kann, Menschen erreichen kann. Ich habe zum Beispiel einen alten Freund, Jugendfreund, kann man sagen, der hat Musik geliebt mit Leidenschaft. Und er war jetzt nicht untalentiert, aber er war jetzt auch nicht großartig talentiert. aber er hat das mit Leidenschaft gemacht. Und das, was er hatte, hat er genutzt und hat Gott damit geehrt. Und der hat vielleicht nicht irgendwelche großen Chöre leiten können oder so, aber er hat kleine Gruppen vielleicht mal organisieren können, Vorträge machen können. Und er hat halt sein Talent in dem Sinne genutzt, in der Stärke, in der er sie hatte. Genau, ich habe jetzt auch von meinem Klavierunterricht gesprochen. Und ich glaube halt, dass diese zweite Komponente halt auch mega wichtig ist. Fleiß, also quasi unsere menschliche Seite, dass wir das, was wir bekommen, auch wirklich gebrauchen bzw. wachsen lassen. Also ich vergleiche das eigentlich sehr gerne mit einem Samen, den Gott uns schenkt, an Talenten. Und das liegt an uns, wie viel wir draus machen. Ne? Der eine vergräbt das halt, der andere fördert es. Und ich kann zum Beispiel einfach in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, wirklich einfach auf wundersame Weise sehen, wie zum Beispiel ich einen Dirigentenkurs gemacht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich den gemacht habe, ehrlich gesagt. Das war einfach so eine Jugendentscheidung. Habe den einfach gemacht und im Nachhinein hat mir das übelst geholfen, Chorpartituren zu schreiben, zu verstehen. Ne? Und ich kann irgendwie sagen, ja, das war irgendwie ein Geschenk, dass ich da reingeraten bin, dass ich das durchgehalten habe. Aber andererseits, ich habe mich da auch reinknien müssen. Ne? Und ich habe auch wirklich was aktiv lernen müssen. Und ich glaube halt, dass jeder von uns, das ist eigentlich so mein Appell heute, so subtil oder auch direkt, dass wir wirklich viel dazu beitragen können, um etwas rauszuholen und zu Gottes Ehre zu erschaffen. Und die dritte Komponente ist halt eben die Inspiration. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die talentiert sind und auch viele Menschen, die sich bemühen. Und doch ist es irgendwie anders und ich hoffe, deswegen seid ihr auch hier, weil wir Christen, wir wollen nicht einfach nur etwas aus unserem Talent und unseren Bemühen machen, sondern wir wollen etwas Geistinspiriertes haben, oder? Schaut mal, das Wort Inspiration bedeutet, wenn man es, also kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich Beseelung oder Einhauchen. Und ich muss bei diesen Worten direkt an 1. Mose denken, wo Gott Adam seinen Hauch gab und dieser Mensch zum Leben wurde. Und da ist einfach eine ganz einfache und doch tiefe Erkenntnis. Leben entsteht durch Leben. Ne? Genauso wie ein lebendiger Mensch nur ein Leben zeugen kann, ein lebendiger Baum oder Pflanze und so weiter. Also Leben entsteht durch Leben und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Wahrheit, die wir einfach als Christen in unserem Mindset etablieren sollten, weil wir oft, ja doch aus eigener Kraft, also wir die größte Versuchung ist es, das selbst zu versuchen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bemühen, dass wir alles dran legen, aber doch auf die Gnade Gottes hoffen und doch auf sein Kommen hoffen, auf seine Inspiration. Es gibt einen Bibelvers, da sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt im Griechischen gibt es Logos und Rhema, ne? Das geschriebene Wort, Logos, und das gesprochene Wort. Und wir haben das geschriebene Wort, die Bibel, ne? Aber wir brauchen Rhema. Wir brauchen, dass Gott zu uns spricht, durch die Bibel und durch andere Quellen, dass Gott zu uns redet, denn das ist Leben. Und dann können wir auch Leben weitergeben. Ich möchte an dieser Stelle mit euch eine kleine Diskussion starten. Ich hoffe, ihr seid redefreudig. Und zwar, wir reden natürlich über Inspiration und Inspirateur ist der Heilige Geist. Aber dieses Wort gebraucht auch die Welt. Dieses Wort gibt es auch im nicht-christlichen Kontext. Und meine Frage an euch ist, wie ist das denn mit weltlichen und nicht-christlichen Komponisten und Dichtern? Also die werden ja auch irgendwie inspiriert. Von was werden die inspiriert? Also wie gesagt, wie kann man das verstehen? Erlebnisse quasi, Erfahrung. Mhm, mhm. Okay, also die inspirieren einen. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass Inspiration, da steckt übrigens auch Spirit drin, ne? Also Geist. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Christ oder ein Nicht-Christ erfunden hat, dieses Wort. Aber letztendlich, was für ein Geist ist denn in so einem Erlebnis? Oder kann man da von einem Geist sprechen? Ist das einfach nur so, so eine Redewendung geworden? Oder?
Wahrscheinlich der Zeitgeist. Mhm. Oder das, was Menschen umtreibt.
Mhm.
Der Geist der Welt.
Der Geist der Welt, okay.
Ich würde sagen, Kunst zu schaffen ist immer so eine Art mystische Erfahrung. Und ob man jetzt Gott kennt oder nicht, in gewisser Weise hat man ja eine Begegnung mit etwas, was nicht materiell ist. Weil ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn man etwas erschafft und das eigentlich nur schon vor seinem inneren Auge sieht oder die Zeilen schon im Kopf hört und irgendwie weiß, das habe ich da jetzt gerade nicht reingemacht, ich habe das irgendwie nur gefunden. Deswegen würde ich sagen, auch Leute, die Gott nicht kennen, haben ja eine Art von Begegnung mit dem Unsichtbaren, ne? Und können vielleicht auch in gewisser Form das, was Gott gibt, auch erspüren oder irgendwie davon etwas ziehen. Weiß ich nicht. Also, so in die Richtung.
Letztendlich kommt es aus den Gedanken erstmal. Also, Geist ist eigentlich die Gedankenwelt, positiv oder negativ. Christliche Gedankenwelt.
Ich denke, dass Gott in jedem Menschen dieses Schöpferische reingelegt hat, ob Christ oder nicht. Das ist ja auch das, was uns erheblich von den Tieren unterscheidet. Ein Tier würde niemals erschaffen können oder etwas schön finden können. Der Mensch kann das aber. Und ich glaube, dass Gott den Menschen grundsätzlich so gemacht hat, dass er in sich dieses hat, ich will es schön machen, ich brauche also Inspiration, Kunst, erschaffen. Aber das ist halt der große Unterschied als Christ, dass wir das durch den Geist machen, mit dem Heiligen Geist und die ohne. Aber ich denke, dass das in jedem Menschen steckt.
Quasi so nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, ja. Und das ist irgendwie hängen geblieben.
Ja, das ist die Menschlichkeit. So, also das Menschliche, das grundsätzlich hat es ja jeder.
Mhm. Etwas erschaffen zu wollen.
Ja, auf Intimität, also auf allen möglichen Ebenen.
Ja.
Mein Gott hat ja auch nicht Christen und Nicht-Christen erschaffen, sondern hat er den Menschen erschaffen. Der Mensch trifft dann letztendlich die Entscheidung, so was er sich entscheidet, aber von Haus aus sind wir gleich.
Ja. Ja, ich glaube halt, das ist. Ich glaube, es gibt halt gute Inspirationsquellen und schlechte Inspirationsquellen, aber es gibt auch irgendwie. Ich will nicht sagen neutrale Quellen, aber halt die Menschlichkeit. Ne? Man kann schon sagen, dass Menschen ja, also viele Dinge haben ja wirklich nicht Christen erfunden, ne? Von denen wir selber profitieren und die auch gut sind, mal weniger gut sind. Ich frage mich halt, wir als Christen, natürlich, wir können halt beten und mit Gott irgendwie versuchen oder von Gott inspiriert zu werden, aber Fakt ist ja, dass wir auch viele Dinge um uns herum haben und die uns auch beeinflussen und auch inspirieren, ne? Ich meine, heute versuchen ja viele Influencer auch Menschen zu inspirieren oder Menschen gehen da auf die Plattform, um inspiriert zu werden. Nicht nur um irgendwas zu erschaffen, einfach auch um, wie ich am Anfang gesagt habe, um ein Leben vielleicht irgendwie anders zu leben, anders zu gestalten, ne? Irgend so einen Diätkurs zu starten oder einen Fitnessplan zu erstellen oder so. Das ist ja auch Inspiration. Ich stelle die Frage später. Also, wir machen das mal so. Ich erzähle euch mal, wie ich mich inspirieren lasse. Und dann können wir gerne, also ich glaube, ja, dass wir auch von euch, also voneinander lernen können, dass ihr vielleicht mich ergänzt, wie ihr euch inspirieren lässt. Letztendlich glaube ich halt, dass, und das, deswegen sind wir ja hier, glaube ich, dass wir schon wollen, dass am Ende der Heilige Geist ja uns irgendwie inspiriert. Und ich gehe oft spazieren und mag die Natur und es inspiriert mich und so weiter. Aber ich, am Ende hoffe ich trotzdem, dass es nicht einfach nur die Natur ist, sondern dass der Heilige Geist mich dadurch inspiriert. Ne? Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das so zusammenfassen kann. Und ich kann das ziemlich gut zusammenfassen, würde ich sagen, oder ziemlich simpel zusammenfassen, wie ich persönlich Inspiration bekomme. Ich habe das Kairos-Momente genannt. Ich weiß nicht, kennt jemand den Begriff Kairos? Okay, Kairos ist ein richtig schöner Begriff, weil er beschreibt einen Zeitpunkt, der besonders ist. Also es ist ein Moment, und vielleicht kann man es am einfachsten für uns beschreiben, wo wir so ein Aha bekommen. Ne? Aha. Wo wir denken, wow, ich habe es wirklich verstanden. Und manchmal sind das ziemlich simple Wahrheiten, wie zum Beispiel, dass Jesus dich persönlich liebt. Und dann läufst du zu einer Frau und sagst, ey, Jesus liebt mich wirklich. Und deine Frau sagt dir, ja, ist doch klar, das lesen wir doch, das hören wir jeden Tag. Aber du hast halt diesen Moment gehabt, wo du es nicht nur hier oben verstanden hast, sondern auch hier, ne? Wo du es mit dem Herzen ergriffen hast. Und das sind Kairos-Momente, das sind Momente, wo uns eine Wahrheit so klar und präsent wird und wir sie nicht nur verstehen, sondern wirklich erfahren. Ne? Und ja, und so entstehen oft bei mir Lieder, dass ich halt irgendwelche Kairos-Momente habe. Und woraus ergeben die sich? Eigentlich nur aus zwei großen Punkten. Der erste Punkt ist Gemeinschaft mit Gott. Also, ich weiß nicht, kennt jemand das Lied Nehemia von mir? Genau, vielleicht ganz kurz dazu. Es war ein Jugendgottesdienst geplant am Abend und ich wurde spontan gefragt am Mittag, ob ich da predigen kann. Und ich wusste nicht, was ich da predigen kann. Und ich habe mich hingekniet, habe gebetet, habe gesagt, Gott, bitte schenk mir eine Bibelstelle, worüber ich irgendwie einen Bibeltext, worüber ich predigen soll. Ich habe das eigentlich nur, also ich habe das nur dieses Mal eine Mal erlebt, dass ich eine Zahl im Kopf hatte. Also sonst habe ich das nicht. Ich hatte auf einmal so im Gebet, okay, Nehemia 4,17. Nehemia 4,17. Alles gut. Du musst dir noch biblische Begriffe beibringen. Genau. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so Bibelaufschlagen und als Orakel benutzen, aber ich dachte, ja, okay, kannst du eh nichts verlieren, du musst ja irgendwie weiterkommen. Habe ich Nehemia 4,17 aufgeschlagen. Ich dachte, wenn es diesen Vers eh nicht gibt, dann hat sich das ja erledigt. Und tatsächlich war das auch ein bisschen, das war so, dass manche Übersetzungen, vielleicht kennt ihr das, da verschieben sich die Verse. Und dann steht in Klammern halt, das wäre eigentlich der Vers, aber jetzt ist das der Vers und so. Und es gab den Vers tatsächlich dann doch, aber da stand Folgendes. Und sie hörten nicht, und sie ließen ihre, zogen ihre Kleider nicht aus und badeten sich nicht. Und ich dachte, ja, alles klar, cool, cooler Predigtext. Aber dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe aber irgendwie daran festgehalten, habe das so nochmal und nochmal gelesen, habe dann den Kontext gelesen. Und tatsächlich ist die Geschichte halt so, dass Nehemia sich mit einigen Männern beschließt, nicht zu baden und also 52 Tage lang nicht die Kleider zu wechseln, bis sie diese Mauer fertig gemacht haben. Und ich fand das auf einmal so gewaltig. Ich habe verstanden, ey, dieser Mann, er hat einfach gesagt, ey, ich werde nicht loslassen, bis ich dieses Ding fertig habe. Und er hat gerungen, er hatte da Anfechtungen durch andere irgendwelche Statthalter und Könige, aber er hat nicht losgelassen und hat das Ding durchgezogen. Und dann stand die Predigt und im Nachhinein auch das Lied Nehemia, wo ich das Gleiche auch empfinden konnte. Gott, ich will nicht aufhören. Ich will beten und warten, bis du kommst. Und solche Momente habe ich immer wieder, dass ich die Bibel lese und dass mich einfach crasht, dass ich einfach merke, wow, das ist so eine tiefe Botschaft. Und das sind manchmal Geschichten, manchmal sind das einfach nur einzelne Verse. Und die, daraus entstehen dann irgendwelche Refrains und dann drumherum die Strophen. Das sind oft Gebete, also Gemeinschaft mit Gott im Gebet, wo ich wochenlang einen Satz bete. Ich beginne mein Buch mit dem Lied Unfähigkeit. weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist der Refrain eigentlich nur ein Satz: Jesus, ich brauche dich. Das ist ein Satz. Und das ist halt, das war halt so, wir haben geheiratet und ich dachte, ich wäre der perfekte, vorbereitete Ehemann. Und nach ein paar Wochen habe ich meine Jeanette ziemlich unglücklich gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, du bist voll der Egoist. Und ich saß an meiner Bettkante, habe geheult und dann entstand dieses Lied. Aber im Grunde ging diesem Lied voraus und nachher war es ein Gebet. Ich bin Auto gefahren immer wieder und habe einfach nur gebetet, Jesus, ich brauche dich. Und ich habe nicht mehr rausgebracht aus meinem Mund. Und irgendwann habe ich das Lied geschrieben und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass du nur einen Satz jetzt im Refrain machst. Die denken alle, du bist sonst wäre, dass du ständig hier nur einen Satz wiederholst. Aber ich dachte, nee, das war so. Ich habe nur einen Satz gebetet. Und diese Gebete, die werden irgendwann zu Liedern. Ne? Herr, wenn nicht du, ist ein Gebet. Herr, vergib, ist ein Gebet. Also lass mich leben wie du. Das war mein erstes Lied, das ich geschrieben habe. Einfach eine Sehnsucht, so wie Jesus zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Und ich denke, das sind schöne Momente, die wir wirklich schön zusammenfassen können. Die Psalme sind, das meiste sind einfach Gebete. Ne? Und wir sollen diese Psalme beten und singen. Dazu werden wir aufgefordert. Wir sollen quasi andere Gebete beten und singen. Und dazu sind wir auch befähigt worden, dass wir neue Gebete sprechen und andere Menschen sie dann singen lassen. Ne? Genau, also Gemeinschaft mit Gott ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ganz simpel, Gemeinschaft mit Menschen. Also ich inspiriere mich wirklich in der Gemeinschaft mit Menschen unglaublich, indem ich denen vielleicht Fragen stelle, einfach im Austausch, aber auch durch Predigten, das ist auch eine Art von Gemeinschaft, wo ein Mann im meisten Fall seine Gedanken teilt oder durch Bücher. Also es gibt so viele, ich habe jetzt wegen dem Buch habe ich halt nochmal meine ganzen Bücher durchgeguckt, die ich gelesen habe und ich habe wirklich feststellen müssen, die haben mich unglaublich geprägt und inspiriert. Und das ist auch eine Art von Gemeinschaft mit Menschen, wo man aus ihrem Weltbild etwas lernt, aus ihrer Sichtweise. Und oft inspiriert mich das auch, Lieder zu schreiben oder irgendwelche Texte zu verfassen. Genau. Wollt ihr vielleicht kurz austauschen, wie ihr inspiriert werdet? Oder uns mal mitteilen? Wie holt ihr euch meistens Inspiration, wenn ihr irgendwas kreieren wollt?
Ich glaube, das ist ähnlich wie das, was du beschrieben hast. Also oft entsteht das aus dem, was Gott mir gerade beibringt oder was ich mit Gott erlebe oder was mich sonst einfach beschäftigt und wo ich sowieso irgendwie ein Denkthema habe. Und das sind ja dann auch Dinge, die sowieso irgendwie in meinem Kopf schon Gestalt annehmen. Und dann irgendwann landen sie einfach in irgendeiner Art von künstlerischen Form, weil ich die Dinge dann besser begreifen kann. Und eigentlich sind sie nur fast ein Nebenprodukt von der Auseinandersetzung mit mir selber, mit Gott oder mit anderen Menschen. Mhm.
Ich finde die Erkenntnis davon, dass also ich habe beruflich mit Kreativität zu tun und da gibt es einen weltlichen Typen Recruiter, ich weiß nicht, ob der das sagt, das ist ein Produzent, der so Sachen von Adele und so weiter, er ist gar nicht Musiker, aber er hat sozusagen das, was du hier so aufschreibst, aus der weltlichen Perspektive mal niedergeschrieben und der hat auch tatsächlich diesen mittleren Part mit Gott als sozusagen größer gefasste Welt oder ein Universum, was diese Energie gibt, sozusagen nennt er das, nicht? Mhm. Ich trenne das jetzt mal theologisch, weil die Frage kam ja auf, wie sind andere Menschen inspiriert, also auch weltliche. Mhm. Die merken schon, da ist was, was sie inspiriert. Also irgendwie auch selbst dieser Mensch, der komplett säkular ist, merkt er aus sich heraus, macht das gar nicht. Das ist irgendjemand anderes, der ihm diese kreative Energie gibt. Und ich finde das gerade so im Lobpreis zusammenstellen für einen Gottesdienst oder so, muss man ja auch kreativ sein und Dinge verbinden, um die dann der Gemeinde als Anbetung darzulegen und sie auch in die Anbetung zu führen. Und da finde ich immer wieder neu zu erkennen, dass man Können trennen muss, auch einfach von Inspiration. Also, dass man nicht alles nur auf Krampf zusammenhängen kann und die Akkorde gut zusammenpassen, sondern wenn es einfach einen Moment gibt, wo man merkt, der Kerngedanke ist das, was ich übertragen möchte, dann ist das genug. Mhm. Sich da nicht zu verkrampfen und zu sagen, ja, aber ich muss dieses ein Lied jetzt da reinkriegen oder so in der Richtung. Ja. Also eine Freiheit zu haben zwischen Können und Inspiration. Mhm.
Ja, ich kenne das auch durch, Gebet, aber vielleicht auch als Ergänzung auch durch Bibellesen. Also wenn man einfach, also in der stillen Zeit, wenn einem Dinge wichtig werden, wenn Gott zu einem spricht, also ist halt sehr verbunden. Also wohl klar durchs Gebet, also man macht vielleicht sein Gebet irgendwo zu einem Lied, oder aber auch durch Gedanken, die einem wichtig werden. Ne? Und ja, wo dann. Ja, dann vielleicht auch, wo man das dann irgendwie in eine Melodie packt und daraus dann ein Lied entsteht.
Ja. Ja, ich hatte vergessen zu sagen, Verheißungen zum Beispiel, ne? Bibelverse, Zitierungen. Also, wenn euch Inspiration fehlt, was ihr textlich kreieren sollt, dann nehmt die Bibel und singt sie einfach, ne? Also macht sie zur Musik. Genau. Ja, also ich glaube, dass letztendlich es bei uns Christen total wichtig ist, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir ein reines Herz bewahren, dass wir unser Herz bewahren. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann wird das zu einer Natürlichkeit, dass wir Dinge kreieren, die halt von ihm inspiriert sind, weil der Heilige Geist in uns wohnt und dann sich einfach nur durch unsere Taten äußert. Ne? Das ist genauso wie, wenn wir Nächstenliebe praktizieren, dann wirkt der Heilige Geist auch durch uns in uns, genauso dichten wir dann Lieder, die von ihm inspiriert sind. Okay, ich möchte gerne euch nochmal so ein bisschen teilen, wie ich Blockaden versuche zu überbrücken oder zu bestehen. Interessiert euch das? Okay. Also, ja, ich habe oft Momente, wo ich halt Blockaden habe oder wo ich einfach nicht weiterkomme. Und das erste Einfache ist, kurze Pausen zu machen. Ich zum Beispiel arbeite dann oder bin halt quasi ständig am Schreibtisch oder am PC. Oder wenn man halt so eine intensive Phase hat, wo man irgendwie was kreieren möchte, dann tut es einfach auch mal gut, einfach handwerklich was zu machen. Ne? Auch wenn es nur die Geschirrspüle auszuräumen ist. Oder sich einen Kaffee zu machen, wo du einfach nur ein bisschen deine Gehirnzellen ruhen lässt. Das sind kurze Pausen, die ich immer wieder einführe. Sport machen, einfach mal spazieren gehen. Genau, und der zweite Punkt ist lange Pausen. das Lied Noah zum Beispiel, das habe ich angefangen zu schreiben, habe, weiß nicht, ein paar Strophen geschrieben und habe es einfach weggelegt, weil ich da nicht weiterkam. Und dann habe ich das nach einem Jahr ungefähr erst wieder rausgeholt und zu Ende geschrieben. Und das ist so manches Mal, dass ich Lieder einfach weglege und sie irgendwann erst wieder zu Ende schreibe. Ne? Und das ist, ich denke, das ist gesund, Dinge halt eben nicht auf Krampf zu machen, nicht auf Druck zu machen, sondern auch mal reifen zu lassen. Und oft braucht das vielleicht sogar auch eine persönliche Entwicklung, dass wir irgendwas mehr verstehen. Vielleicht aber auch einfach nur technisch, dass wir neuere, coolere Akkorde lernen oder sowas. Und dann kann einfach durch das Weglegen, durch eine längere Pause etwas Schönes entstehen im Nachhinein, was viel besser ist, als wenn wir das einfach nur kurz eben irgendwie auf Krampf machen würden. Genau. Was mir oft hilft, ist ein Ortswechsel. Ne? Also oft sitze ich halt in meinem Kämmerlein, in meinem Zimmer und irgendwie am gleichen Ort und versuche da irgendwas zu kreieren. Manchmal hilft es mir aber auch einfach ins Wohnzimmer zu gehen, wo die Kinder laut sind und wo alles drumherum chaotisch ist und ich einfach da mittendrin irgendwas versuche zu singen. Oder halt eben zu spazieren oder einfach mal, zum Beispiel bei uns in der Kirche mag ich das Klavier sehr, dass man da einfach hingeht und da einfach mal sich quasi inspirieren lässt oder ja, auf diese Arbeit einlässt. Ich denke, das hilft ganz, also mir hilft das ganz gut. Ich denke, ich würde das auch gut tun, wenn ihr das mal ausprobiert. Anderen vortragen. Also oft ist das so, ich laufe von meinem Dachboden in die Küche und singe dann meiner Frau was vor oder trage ihr halt was vor. Jetzt beim Buch war das ganz viel Philosophie-Gedankengut und sie hatte mich immer ertragen müssen. Aber letztendlich, immer wenn ich eine Blockade hatte, hat mir das geholfen. Zum Beispiel jetzt letzten Monat habe ich ein Lied geschrieben, und da gefiel mir einfach ein Satz nicht. Ich dachte, der ist irgendwie nicht vollkommen so, wie ich das sein sollte. Genau, und dann bin ich zum Beispiel zu Jeanette gegangen, habe ihr das vorgesungen und habe gesagt, irgendwie gefällt mir das nicht. Und dann hat sie mir ein paar Varianten gesagt. Und ehrlich gesagt, an diesem Punkt, was ich euch mitgeben möchte, ist gar nicht die Ideen des anderen helfen uns so sehr, sondern allein das anderen Vortragen hilft uns. Du trägst jemandem etwas vor, so war das halt bei uns. Dann hat sie mir ein paar Ideen gesagt, ich habe gedacht, ja, kann man, vielleicht nicht. Und dann habe ich selber aber viel schneller eine andere Idee bekommen und bin dann einen Schritt weitergekommen. Ne? Und oft ist das, ihr kennt das, wenn man Dinge, die einem erklärt wurden, wiederholt, dann merkt man erst, was man verstanden hat, ne, und was nicht. Und das ist auch beim Dichten so, dass man halt dann irgendwie doch weiterkommt. Ne? Durch eigene Gedanken, aber man trägt es anderen vor. Genau, das ist ein Schritt, den wir ganz oft praktizieren bei uns in der Ehe. andere dran teilhaben lassen, beziehungsweise dran lassen, also heißt einfach mal, seine Schwächen vielleicht auch mal zu kompensieren. Also zum Beispiel, Dichten klappt jetzt bei uns nicht so gut mit Jeanette zusammen. Haben es mal versucht, aber irgendwie mache ich das doch lieber alleine. Aber zum Beispiel Musik kreieren, also Arrangements schreiben, irgendwas in der Richtung erfinden, da bin ich viel natürlich kreativer und es ist auch viel vielfältiger, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Ne? Und zum Beispiel unser erstes Album ist meiner Meinung nach viel, viel vielfältiger als die anderen Alben, weil das war ein Album, wo wir uns mit der Band zusammengesetzt haben und jeder hat seine Ideen reingebracht und wir haben da 2 Jahre lang dran irgendwie uns versucht. Und das ist eine mega Bereicherung, ne, dass wir einander haben und dass wir voneinander profitieren können.
Machst du das mittlerweile mit so einem festen Team oder ist das variiert das immer?
Das variiert hin und wieder. Also aktuell ist das bei mir so, dass ich habe einen Freund, der macht auch ziemlich viele so Effekte und Sounds. Ne, der kennt sich so mit Synthesizern aus. Der hilft mir immer wieder mal. Ich habe einen Schlagzeuger, der spielt das Schlagzeug ein. Das kann ich zum Beispiel nicht. Manchmal habe ich einen Bassgitarristen, der das einspielt. Aber ja, so Klavier, diese typischen Sachen, Klavier, irgendwelche Übergänge und so weiter. Wenn wir Zeit haben, werde ich euch noch ein bisschen was zeigen. Genau, das mache ich dann meistens selber. Ja. Aber ich merke halt immer wieder, dass ich in meiner Kreativität an Grenzen stoße und dass ich mich eigentlich wiederhole. Und es fällt mir schwer, aus meinem Stil rauszubrechen. Und da hilft es halt einfach mal andere Leute zu heranzuholen und die machen das Lied ganz anders und du denkst dir, boah, krass, bin ich nicht drauf gekommen. So, ne? Genau. Sehr gut. Ja, ich sag ganz kurz gleich was dazu, ne? Zu Hilfswerkzeugen, genau. Ich sag gleich ganz kurz. Nice. Okay, genau. Momente nutzen, also diese Kairos-Momente, von denen ich erzählt habe, die verfliegen, ne? Die haben die Eigenschaft, dass du halt irgendwas so krass erkennst und im nächsten Moment ist das weg, ne? Du stehst unter der Dusche, du hast deine Strophe und dann hast du dich abgetrocknet und die Strophe ist weg. Ne? Also ihr braucht Apple Watch, das keine Ahnung. Also das ist voll wichtig, dass man diese Momente irgendwie festhält. Also entweder ich mache das mit einer Notiz-App, da kann man ja auch Memos jetzt abspeichern, dass ihr das irgendwie abspeichert, dass ihr, keine Ahnung, ein Klaviermotiv eben bei eurem Klavier abspeichert, dass ihr das irgendwie festhält, weil das verfliegt. Ne, und dann ist diese Inspiration gekommen und gegangen. Genau, das ist wichtig. Seine eigenen Zeiten kennen. Der eine ist irgendwie eine Eule, der andere eine Lerche, oder wie ist diese Theorie? Auf jeden Fall, manche sind morgens produktiver. Ich kenne einen Typen, der hat vor seiner Arbeit immer eine Stunde lang sein Buch geschrieben. Manche sind halt eher abends produktiv. Wenn man seine Zeiten so ein bisschen kennt, hilft das einem ganz, ganz doll, ne? Dass man einfach weiß, okay, also zum Beispiel, ich mag den Morgen, aber ich kann euch ehrlich sagen, ich habe dieses Seminar, ne, versucht morgens aufzuschreiben. Ich saß 3 Stunden und habe gefühlt nichts aufgeschrieben. Dann bin ich spazieren gegangen, das hat mir ein bisschen geholfen tatsächlich, Ortwechsel. Aber den großen Teil habe ich abends gemacht, ne, weil irgendwie war da der Flow oder die Inspiration war auf jeden Fall da. Und so ist das halt manchmal und ja, manchmal muss man einfach, im besten Fall, man kennt sich und man kann das auch irgendwie besser im Alltag einplanen. Referenzen nutzen, damit meine ich, ganz oft mache ich das so, dass ich irgendwie ein Lied habe, was mir sehr gefällt. Zum Beispiel, irgendwie hat mich das inhaltlich angesprochen oder halt auch musikalisch von der Atmosphäre her. Und ich nehme das einfach als Inspirationsquelle in dem Sinne, dass ich ähnliche Dinge quasi mache. Zum Beispiel, mir gefällt irgendwie das Thema, ich habe ein Lied gehört über Himmel und dann denke ich, boah, ich will euch auch irgendwie über Heimat und Himmel schreiben und dann versuche ich das thematisch zum Beispiel, mache ich dann was Eigenes. Also ich mache nicht einfach nach oder kopiere das nicht einfach, sondern ich nutze es einfach als Inspirationsquelle in dem Sinne. Oder auch musikalisch zum Beispiel, dass ich irgendwie ein Lied habe, wo ich denke, boah, das gefällt mir total, wie das musikalisch gemacht ist. Und dann entsteht da vielleicht inhaltlich ein ganz anderes Lied, aber von der Musik her hat mich das sozusagen irgendwie in eine Richtung bewegt, das so zu gestalten. Das habe ich ganz oft. Und ein tieferer Schritt ist, andere zu analysieren, also andere Künstler oder andere Werke zu analysieren. Ich weiß nicht, ob ihr Multitracks kennt, multitracks.com. Da kann man Playbacks runterladen, aber was man auch machen kann, ist, man kann die Playbacks in ihren einzelnen Spuren anhören. Ne? Also ich habe... Ja, ich zeige euch das mal vielleicht gleich. Das hilft halt... Oder kann ich das jetzt zeigen?
Wie lange haben wir das?
Viertel vor, ne? Egal, ich mache erstmal zu Ende, dann, wenn wir Zeit haben, zeige ich euch das. Auf jeden Fall, es hilft zum Beispiel, ich habe mich früher gefragt, ja, wie macht man irgendwie ein Stück, wie arrangiert man das, um einen guten Sound zu bekommen, wo alles voll schön klingt, ne? Ich dachte ja, okay, Gitarre, Klavier, Bassgitarre, okay, aber und weiter, ne? So, oder was macht die Gitarre? Zum Beispiel, eine Sache ist, dass eine Gitarre, wenn man die schlägt, ist schön, aber wenn man sie in einer Band zusammenspielt, ne, und sie schlägt, dann geht sie oft unter, weil sie einfach dann irgendwie, man hört nur das Plektrum oder so und das ist zum Beispiel viel effektiver, die Gitarre zu zupfen. Ne? Das sind so Sachen, die man halt lernt, wenn man andere Stücke sich anhört und zwar in einzelnen Spuren und merkt, ach guck mal, der spielt da sowas und die Gitarre macht da sowas. Ne? Also wirklich zu analysieren, Musik mal mit guten Kopfhörern zu hören und zu hören, boah, warte mal, das ist ja nicht nur eine Stimme, sondern das ist eine Vierstimmigkeit, nur die ist ganz leise untergemixt. Ne? Das machen die meisten Lieder heute, also die meisten Songs sind so. Und sowas halt, also bewusst zu hören, ne? Selbst nachzusingen zum Beispiel, dann merkt man auch gewisse Dinge. Ne? Wenn ihr mal ein Lied hört, ist das schön und gut, aber wenn ihr das mal nachsingt, dann merkt ihr, oh, da sind krasse Sprünge drin oder so. Und das inspiriert euch auch, vielleicht sowas Ähnliches zu machen, ne? Wenn ihr es mal selber gesungen habt. Genau, oder einfach mal Noten kaufen. Zum Beispiel, ich bin auch, also mir helfen Notenbilder ganz stark, wo ich einfach dann sehe, ja, guck mal, da ist ein Schema drin, das Motiv drin, das wiederholt sich. Das ist auch ziemlich oft hilfreich, einfach mal das Notenblatt vor Augen zu haben. Hilfswerkzeuge, so wie KI zum Beispiel oder generell das Internet. Also wir haben jetzt vor kurzem diese Frage bei uns in der Gemeinde hochgehoben. Ich werde jetzt kein Seminar darüber halten, das könnt ihr morgen machen, euch anhören. Aber wir haben uns für uns festgenommen, wir sind quasi dagegen oder wir begrüßen das nicht. KI-Lieder bei uns zu singen oder halt vortragen zu lassen. Und die Argumentation, die wir uns einfach gesagt haben, ist, wir wollen, dass Lieder aus dem Geist geboren sind. Dass Lieder aus dem Geist geboren werden und ja. Und für uns ist KI halt quasi ja, eine technische Sache oder vielleicht auch, es ist ja letztendlich auch irgendwo menschlich, aber da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansichten. Was ich sagen kann aus meinem persönlichen Alltag ist, ich nutze ChatGPT, ich nutze KI, aber du kannst halt alles zum Guten und zum Schlechten verwenden und du kannst halt KI für dich denken lassen oder halt KI als Hilfsmittel nutzen. Ne? Das sind gewaltige Unterschiede, ob du jetzt ein Lied kreierst oder zum Beispiel, ob du sagst, ey, gib mir bitte ein Reimwort auf dieses Wort. Ne? Und dann hast du da 10 Wörter und das bringt dich irgendwie weiter, die nächste Zeile zu schreiben. Das ist was anderes. Oder Synonyme zum Beispiel, das mache ich ganz oft. Also Synonyme und Reime einfach mal googeln auf gewisse Worte. Es gibt Lieder, die sich nicht reimen. Ne? Ist auch Kunst, aber ich mag schon Reime, weil ich finde das irgendwie auch herausfordernd, dass du eine Strophe dichtest, die inhaltlich wirklich gut zusammenpasst, wo zum Beispiel eine Strophe, also die erste Strophe und die zweite Strophe sich rhythmisch quasi die Betonungen alle gleich sind. und dann noch sich reimen, das ist halt irgendwie eine Kunst. Und andersrum merkt man sich das viel schneller, es bleibt hängen und so. Ne? Das ist, genau. Andere Hilfswerkzeuge sind aber auch zum Beispiel andere Bibelübersetzungen. Ne? Nicht immer nur die gleiche Bibelübersetzung zu lesen, sondern mal einfach bibleserver.com aufzumachen und einfach mal andere Übersetzungen zu lesen, beziehungsweise sie mal zu versuchen zu zitieren in den Liedern, hilft ganz viel. Also nutze ich auch selber. Was man auch machen kann, wenn man zum Beispiel Musik produziert, ist, in jedem Softwareprogramm gibt es gewisse Beispiele oder Loops zum Beispiel, die das machen, die wissen, was ich meine. Also Loops sind quasi irgendwelche Muster, die schon abgespeichert sind. Und was ich manchmal mache, ist einfach, zum Beispiel, man spielt ja als Gitarrist schon immer irgendwie die gleichen Zupfmuster. Aber dann höre ich mir mal irgendwelche anderen Loops an oder Zupfmuster und denke mir, ey, cool, das habe ich noch nie so gezupft und das kann man einfach nachmachen. Ne? Also man kann sich schon technisch auf jeden Fall inspirieren lassen von irgendwelchen anderen Künstlern oder Kunstwerken. Genau. Ja, beten und ringen. Das ist, ich glaube, das umschließt das ganze Dichten. Also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Es gibt Lieder, die ich ja irgendwie versucht habe, keine Ahnung, für ein Musical zu schreiben oder so, wo ich einfach nur gedacht habe, okay, ich schreibe das jetzt mal. Und es funktioniert, je nachdem, wie talentiert du bist, funktioniert das auch. Ne? Aber ich merke schon Unterschiede, wo ich einfach gemerkt habe, boah, das ist irgendwie tiefer. Und ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Nicht umsonst. Abgesehen, dass da eine Geschichte hinterhängt, war das schon so, dass ich habe irgendwie angefangen, ich hatte im Gebet auf einmal den Refrain, habe dann immer wieder gesungen, habe den niedergeschrieben und irgendwann hatte ich die Bridge oder den Pre-Chorus und im Gebet und im Ringen immer wieder quasi, also auch dieses Anliegen oder dieses Thema beschäftigt dich auch, ne? Das trägst du rum, du gehst damit schwanger quasi. Und ich glaube, das ist das auch, was ich euch mitgeben wollte, ist, dass Inspiration auch unsere Kraft wirklich braucht. Ne? Dass wir einfach mal uns reinknien und sagen, Herr, bitte schenk mir doch einfach jetzt eine Zeile. Schenk mir doch irgendwie etwas, was Menschen auch dienen kann, ne? Was dich ehren kann. Und dass man da nicht einfach so leichtfertig herangeht, sondern wirklich mit Gott zusammen das Ganze durchbeißt. Ne? Genau, und als letztes habe ich einfach Perfektionismus verwerfen. So mancher neigt dazu. Und ich finde, das ist eine sehr große Hürde, wenn man halt am Perfektionismus festhält. Weil beispielsweise an einem Lied, ne, wenn wir das mixen und ich zum Beispiel den Mix, also wir machen das so, dass ich alles aufnehme und dann lasse ich das mixen von einem Tonstudio. Und man kann da sich, ich könnte da ein Jahr lang kommentieren und irgendwelche kleinen Details verbessern und optimieren, aber das macht keinen Sinn. Ne? Das macht einfach keinen Sinn, weil dann bringst du halt keine Werke raus. Das ist so wichtig, dass man einfach sich mit gewissen Dingen zufrieden gibt, mit einem gewissen Niveau. Ich finde, man sagt ja so 80-20, kennt ihr das Prinzip so? Mit 20%, 80% des Effektes rauszuholen. Ich sage immer, ich will gerne 90-10 oder halt mehr auf jeden Fall. Ich will irgendwie doch mehr als einfach nur gut, sondern ich will schon irgendwie sehr gut. Aber es muss eine gesunde Grenze geben, dass ihr sagt, okay, es geht ja nicht um Perfektion, es geht nicht darum. Ich weiß, beim ersten Lied ist das immer so. Man denkt, das ist mein erstes Lied und vielleicht bringe ich nie im Leben wieder was raus oder mache nie was. Und das muss perfekt sein. Und dann arbeitet man da 5 Jahre dran und irgendwann sagt man, ach nee, irgendwie ist das doch schlecht. Also ich würde euch ermutigen, dass es Lieder gibt, die okay sind und dann wird es wiederum Lieder geben, die heftig sind. Dass es durchaus so passieren kann, dass man halt eben mal ja, eine gute Arbeit abliefert und dann aber wiederum wird es Momente geben, wo Gott euch irgendwie mehr schenkt und irgendwie ihr was Besseres draus machen könnt. Und das ist auch okay so. Also ich habe selber gemerkt, ich kenne zum Beispiel so für mich meine schwächeren Lieder, sage ich mal. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie Gott sie gebraucht, wie gewisse Menschengruppen das einfach anspricht und sie das berührt und so. Ich denke, dass Gott da einfach seine Arbeit macht, auch mit Dingen, wo wir vielleicht nicht ganz perfekt oder zu Ende gemacht haben. Also, ja, nicht das Vollkommene da herausgeholt haben. Ja, so viel zu meinen Gedanken. Es ist 45. Habt ihr irgendwas zu ergänzen oder zu kritisieren? Vielleicht sagt ihr, hey Miro, irgendwie sehe ich das nicht so. Ich bin gern lernbereit. Oder? Ist das eine Frage? Ist das eine Frage?
Ja.
Ob ich das unterscheiden würde?
Ja.
Nee.
Ist wichtig, dass die Melodie auch Gott inspiriert ist? Oder?
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, das ist falsch oder das ist Sünde oder sonst was. Aber ich persönlich als Künstler würde es schade finden, wenn auf einmal alle KI-generierte Lieder kreieren.
Das ist natürlich, KI macht Kunst, lässt es in eine Inflation kommen, ne? Dann ist Kunst
genau. Natürlich. Und ich denke wir werden da irgendwie so einen Crash erleben, wo wir sagen werden, ey, irgendwie ist das nicht das, was wir wollen als Gesellschaft, als Menschheit. Ja, so wie bei so einigen Erfindungen. Genau, aber ich will das auf jeden Fall nicht verteufeln oder irgendwie sagen, das ist vom Bösen oder schlecht oder so, weil das ist halt ein Werkzeug, was man nutzen kann und was man halt auch falsch nutzen kann. Ja.